Sie hören 18:20, das Abendjournal bei Kontrafunk, und wir springen zurück nach Deutschland, wo die letzte Parlamentswoche stattgefunden hat. Wir haben einen Korrespondenten dort, der uns berichtet, was die lieben Politiker jetzt auf den letzten Minuten noch ausbaldowern. Lieber Frank Walik, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Hallo Florian, guten Abend.
Ja, wir haben uns ja vor der Sendung darüber verständigt, dass es einige sehr humoristische Dinge noch gibt, die da am letzten Meter mehr oder weniger über die Bühne gehen. Was bekommen denn die Abgeordneten mit auf dem Weg zum Christkind und unter den Weihnachtsbaum?
Ja, die bekommen so eine Art Merkzettel mit, wird von der Fraktionsspitze, von irgendwelchen Germanisten, Soziologen, Politologen herausgegeben. Und wenn jetzt in der Weihnachtszeit und nach Weihnachtszeit bis Mitte Januar, bis das Parlament wieder zusammenkommt, ein Bürger fragen soll, sag mal, was habt ihr denn eigentlich gemacht die letzte Zeit? Wolltet ihr nicht, dass wir im Sommer bessere Laune haben, dass es einen Herbst der Reformen gibt und dass es irgendwie vorwärts geht mit der leidenden Wirtschaft? Und dann soll der Abgeordnete sagen, so steht es in diesem Papier, in nur 7 Monaten, lieber Wähler, haben wir Sozialdemokraten und ein paar Christdemokraten, das Fundament für die Zukunft gelegt. Ein historisches Sondervermögen für Investitionen, sichere Renten, bezahlbare Mobilität und Tempo beim Bauen und Sicherheit für Pendlerinnen und Pendler. Das haben wir alles gemacht. Also das steht in dem Papier, und gut, wenn die Abgeordneten das nochmal nachlesen können, dann vergessen die das nicht und können sagen, wir haben das Fundament für die Zukunft gelegt. Und sagen sollen die auch, wenn der Wähler vielleicht nicht ganz so zufrieden ist, wir sind eine Regierung mit Haltung. Und da fällt einem dann nichts mehr ein.
Also damit ich dich richtig verstehe, das ist ein Argumentationspapier, das von der SPD ausgegeben wurde an alle Abgeordneten und im Grunde genommen eine Sprachregelung klärt, was sie sagen sollen bei kritischen Fragen. Sind solche Papiere üblich oder ist das irgendwas Besonderes?
Naja, es ist üblich eigentlich, aber dass es so lange Vorreden gibt, ich habe ja aus der Vorrede von diesem 7-Seiten-Papier vorgelesen, das ist halt schon ungewöhnlich, weil in der letzten Woche des Parlamentsbetriebs, da passiert so wenig. Man wollte eigentlich so viel machen. Man wollte Reformen beim Bürgergeld zum Beispiel anschieben. Das ist natürlich nicht passiert, und das wird jetzt aufs nächste Jahr vertagt. Und das sind halt eine ganze Reihe von wirklich Kleinigkeiten über Verbraucherschutz, ein paar aktuelle Stunden, damit man das Programm bis Freitag voll bekommt. Aber heute war zumindest auch Gelegenheit, weil in den nächsten Tagen kommen die Chefs der EU-Länder in Brüssel zusammen, und da geht es buchstäblich um Krieg und Frieden und wie man den Krieg finanziert und den Frieden finanziert, falls der ausbrechen sollte. Da gab es auch eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz.
Also das Bürgergeld wird jetzt nicht vor Ende des Jahres entschieden. Wie sollen denn die Genossen das so argumentieren, wenn jemand fragt?
Naja, so Reformen, die brauchen Zeit. Reformen, die müssen überlegt werden. Und das Bürgergeld, das war ja schon mal im Kabinett gewesen. Das ist so die erste Stufe, nachdem man sich ordentlich zusammengestritten hat. Das heißt, einen Kompromiss gefunden hat. Und der erste Kompromiss war nicht ausreichend, weil bei dem Bürgergeld, was roundabout 50 Milliarden Euro im Jahr sind, bei 5 Millionen Bürgergeldempfängern, von denen 1,8 Millionen arbeitsfähig sind, aber irgendwie nicht zum Arbeiten kommen. Da wollte man Sanktionen einführen. Und das, was jetzt in diesem Papier, was im Kabinett verabschiedet wurde, heißt der technische Begriff, drinsteht, das heißt, bei 50 Milliarden Ausgaben möchte man etwa auf 85 Millionen Einsparungen kommen. Das sind 0,17%. Und das ist doch schon eine Reform, die sich da abzeichnet. Das ist eine Kerze auf dem Weihnachtsbaum wert.
Heute war ja auch die letzte Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz. Was hat er denn zum Bürgergeld gesagt oder zu anderen Themen?
Jemand wie Merz, der beschäftigt sich mit Bürgergeld, da hat er seine Vasallen, die sich damit beschäftigen. Er hat es wohl angesprochen in 2, 3 Sätzen und sagt, das machen wir noch, das gibt großartige Reformen, wir werden ein Reformjahr 2026 erleben, aber er hat hauptsächlich über sich und seine Rolle in der Welt und in der europäischen Politik gesprochen und sagte, bei dem Europäischen Rat, den wir jetzt haben, da braucht es Einigkeit, es braucht Gelder für die Ukraine, denn die Ukraine verteidigt auch unsere Demokratie und unsere westlichen Werte. Und er sagte, er setzt sich dafür ein, dass eingefrorene russische Staatsgelder, die auf einer quasi internationalen Bank in Belgien liegen, dass da die Europäische Union Zugriff drauf hat und nimmt den Russen die Staatsgelder weg und sagt, so ihr Ukrainer, hier haben wir jetzt ordentlich Geld für euch gefunden. Und da erinnere ich mich auch an den Satz, dass Friedrich Merz sagte, so kann die Ukraine noch 2 Jahre weiterkämpfen. 2 Jahre weiter Krieg, das dauerte dann länger, als der Erste Weltkrieg gedauert hat. Also, was wir da erlebten und was Friedrich Merz da ankündigte, das klang fast so wie ein Kanzler, der in den Krieg marschieren will und die Eskalationsschraube noch ein Stückchen weiter dreht, weil seiner Auffassung nach muss man den Russen zeigen, dass man Coronis hat, dass man gewillt ist, auf alles zuzugreifen, was man irgendwie habhaft werden kann, egal was das Völkerrecht oder das Finanzrecht dazu sagt und auch egal was andere europäische Staatschefs wie Ungarn, Slowenien und auch in Belgien dazu sagen. Und interessant war, er sagte, dieses Land Ukraine, wenn der Frieden denn ausbricht, braucht es Sicherheitsgarantien. Und der Fraktionschef der SPD, Michael Mirsch, der hat sich gar nicht abgeneigt davon gezeigt, auch deutsche Soldaten, europäische Soldaten in die Ukraine an die Kampflinie zu bringen, wenn es denn eine Art Agreement mit Russland gibt, dass die Waffen schweigen. Das sind Entwicklungen und das ist eine Eskalation, kann man durchaus als Eskalation beschreiben. Und das sagten auch Politiker der Opposition.
Ja, einige dieser Durchhalteparolen, die du da jetzt zitiert hast, das sind ja großteils Worthülsen, die wir schon oft gehört haben, auch von Ursula von der Leyen. Das scheint irgendwie gebetsmühlenartig immer wieder gekäut zu werden. Trotzdem, die subtilen Drohungen gegenüber Russland waren teilweise heute neu in der Merz-Rede, beziehungsweise wurden sie nochmal bekräftigt. Da kann es einem teilweise Angst und Bang werden. Gibt es dazu eigentlich Reaktionen anderer Parteien? Jetzt liegt natürlich nahe, die Reaktion der AfD sich anzusehen, aber zunächst würde mich interessieren, ziehen alle anderen Parteien überhaupt mit bei diesem Kriegswahnsinn?
Es gab bei den Linken gab es kritische Stimmen, die sagten, wir wollen keine deutschen Soldaten in die Ukraine bringen. Bei der AfD, die größte Oppositionspartei, die ja auch seit Jahren sagt, das ist nicht unser Krieg. Das ist sinnlos, diesen Krieg durch Gelder der Europäischen Union oder durch 12 Milliarden, die im Haushalt 2026 bereits eingeplant sind für die Unterstützung der Ukraine, dass Waffen gekauft werden können, dass dieses Geld ausgegeben wird. Und da sagte Tino Chrupalla, der hielt die Gegenrede bei dieser Regierungserklärung, da sagte, Sie gehen aber ziemlich leicht mit dem Geld der deutschen Steuerzahler um. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden so mit Ihrem eigenen Geld umgehen. Und da gab es natürlich Zwischenrufe und es war, naja, in Tumult war es nicht, aber es ist schon etwas heftig geworden und man muss sagen, die AfD ist diese Partei, die seit Jahren sagt, wir müssen bei diesem Krieg aufpassen, dass die Eskalationsschraube nicht weiter eingedreht wird und dass diese Politiker der Koalition nicht diesen Kontinent in einen tatsächlichen heißen Krieg verwickeln. Und er sagte auch, das, was an Verhandlungen am Wochenende im Kanzleramt stattgefunden hat, das sei auf ist ja auch so, auf amerikanische Initiative zurückgegangen und nicht auf den neuen Weltpolitiker Friedrich Merz. Und manche Stimmen sagen auch, dieses Kanzleramt, das sei sowas wie ein Tagungshotel für Amerikaner und Ukrainer gewesen. Und ich glaube, Friedrich Merz macht sich da größer, als er tatsächlich ist. Aber das hat natürlich den Vorteil, dass er von allen innenpolitischen Problemen, von der Wirtschaftsschwäche, von der Pleite, von der Rente, von dem Bürgergeld ablenken kann und kann sagen, ich bin jetzt mit Weltpolitik beschäftigt. Wir sind schließlich wer und wir sind dabei, Dinge zu machen, die vorher unvorstellbar waren.
Es würde sich natürlich die Frage anbieten, wer den Herrn Merz international derzeit ernst nimmt. Über diese Frage werden wir innerhalb des Bundestags nicht klären können. Vielleicht springen wir nochmal zurück zum Bürgergeld. Was konkret und vor allem wann ist da eigentlich zu erwarten?
Also du hast jetzt nach was Konkretem gefragt. Das kann ich gar nicht beantworten. Es ist jetzt ein Papier da. Das heißt, wir wollen das Bürgergeld verändern und nennen es Grundsicherung. Das ist etwa so, wenn man an eine Werbung sich erinnert, aus Reiter wird jetzt Twix, ansonsten ändert sich nichts. Es sieht nicht so aus, als ob es zu Einsparungen kommen wird. Die wenigen Sanktionen, die für Arbeitsverweigerer, und die gibt es jede Menge, das kann einem jeder Mitarbeiter in einem Arbeitsamt bestätigen, da will die Linke in der SPD dagegen vorgehen, weil das sei menschenunwürdig, Menschen in Arbeit zu bringen oder vielleicht auch sanft zu pushen. Wie geht es weiter? Irgendwann im nächsten Jahr wird ein Gesetzesentwurf da liegen. Der wird im Bundestag debattiert werden. Dann ist eine Pause, da wird dieser Gesetzesentwurf in irgendwelchen Ausschüssen mit Open End verhandelt, zerstritten und zusammenkompromisst werden und dann gibt es eine zweite und eine dritte Lesung und dann soll dieses alte Bürgergeld, was neu Grundsicherung heißt, Reiter wird zu Twix, ab Sommer des nächsten Jahres irgendwie gültig sein, aber der Weg dahin ist mit in dieser Koalition mit sehr großen Streitereien verbunden. Wir haben eine Partei, die gerne reformieren würde, wenn sie denn könnte und gelassen würde. Das ist die Union. Und wir haben eine Partei, die sagt, nett, das machen wir nicht. Das ist menschenunwürdig, menschenunfreundlich. Das ist nicht sozialdemokratisch. Und schließlich haben wir in Deutschland eine ganze Reihe von Landtagswahlen. Und da hofft jede Partei mit ihrer Politik, mit ihren Reden im Bundestag, den einen oder anderen Wählern noch überzeugen zu können, die SPD als Partei für ein migrantisch nicht unbedingt arbeitsintensives Publikum, 5 Millionen sind im Bürgergeld und wir haben eine Union, die sagt, mit uns geht's vorwärts zur Reform. Also wir werden noch einige Male darüber sprechen können, wie die Entwicklung ist, falls es überhaupt irgendeine Entwicklung, die eine Änderung beinhaltet, geben sollte. Aber das, sagen wir, sind die Reformen, das sind die Aussichten, das ist der Wille und die guten Vorsätze fürs nächste Jahr.
Du sagst, es wird viel geredet, wenig getan. Ein Detail ist mir noch in Erinnerung zu diesem dubiosen SPD-Papier, das dir da in die Hände gefallen ist. Und zwar ging es dabei um Australien und die ermordeten Juden am Strand.
Ja, ja. Das steht unter ferner Liefen, unter weitere Themen. Da heißt es, wir sind gemeinsam gegen Antisemitismus. Und ich zitiere jetzt einen Satz. Die Berichte über die Gewalttat in Sydney erschüttern uns zutiefst. Also sind es die Berichte, die diese Sozialdemokraten erschüttern? Oder ist es die Tat selbst? Und was dann folgt, sind 8, 9, 10 Zeilen, da wird drüber gesprochen, Antisemitismus hat keinen Platz, weder in Australien noch in Europa. Wir wehren uns gegen den Antisemitismus in Deutschland, in Europa. Aber es wird nie gesagt, wer hat denn auf die jüdischen Bürger in Sydney geschossen, wie die Jäger bei einer Treibjagd auf die Hasen. Das Wort Islamismus, das Wort Islam, das Wort pakistanische Schützen, das Wort IS kommt da nicht vor. Und da sieht man, man versucht sich so da rumzudrücken. Und es reicht, ein Wochenende in Berlin zu verbringen. Und wenn man Pech hat oder Glück hat und es sucht, findet man eine palästinensische Pro-Palästina-Demonstration. Da wird den Juden jedes Übel an den Hals gewünscht, von the river to the sea. Und meine Kinder sind ja selbst aufs jüdische Gymnasium in Berlin-Mitte gegangen. Und ohne Polizeischutz sind die Kinder nicht von der Schule in die Turnhalle 300 Meter weiter weggekommen oder in die Synagoge gekommen. Das ist Antisemitismus, hat keinen Platz, aber nur, wenn ordentlich Polizeibegleitung dabei ist.
Wir hörten unseren Kontrafunk-Kollegen und Bundestagskorrespondenten Frank Walik zum neuen Bürgergeld und zu einem dubiosen SPD-Papier zur internen Sprachregelung. Vielen Dank.